Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
Wir wollen mit euch zusammen achtsam werden. Mein Name ist Diane Hielscher. Vielleicht über unseren Atem, auch über unsere Gedanken. Wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, wie wir dem Stress begegnen in der Uni, wenn wir irgendwie noch 3 Hausarbeiten schreiben müssen und noch für eine Klausur lernen müssen. Bei der Arbeit, wie man zwischendurch mal eine Pause machen kann, wie man sich auch daran erinnert und so weiter. Das wollen wir alles besprechen in dieser heutigen Folge. An meiner Seite
Mai Hüngün.
Sie ist Psychologin, Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und beschäftigt sich ihr Leben lang mit Achtsamkeit. Macht auch am Ende dieses Podcasts eine Übung für uns, die sie uns vorbereitet hat. Das heißt, wir wollen nicht einfach nur darüber reden, wir wollen es dann am Ende auch immer selber zusammen praktizieren. Aber es ist ja auch immer wichtig, das Warum. Warum wollen wir das praktizieren? Und deswegen, wie gesagt, wollen wir vorher nochmal darüber sprechen, wie kann ich dem Stress begegnen in der Uni und bei der Arbeit? Wie kann ich damit umgehen? Und da würde ich anfangen mit der Frage, was ist denn Stress überhaupt?
Genau, das ist eine gute Frage. Oft sagen wir, es ist so stressig alles, aber nochmal zu schauen, was ist das, was bedeutet das? Stress ist eine ganz normale Reaktion unseres Körpers, wenn wir belastet sind. Wenn wir beispielsweise merken, wir haben wieder zu viele Aufgaben und wir merken, es ist stressig gerade, dann folgt eine ganz normale Stressreaktion auf körperlicher Ebene. Das geht einher mit schnellerem Herzschlag, einer höheren Durchblutung der Muskulatur, weil unser Körper sich einfach darauf vorbereitet, diese schwierige Situation, diese Belastungssituation zu lösen. Das ist alles evolutionär bedingt. Früher, unsere Vorfahren, ja, wenn da ein wilder Tiger kam, mussten wir kämpfen oder schnell rennen. Ja. Und diese Reaktion, die haben wir einfach noch inne. Und natürlich ist es so, dass jetzt hier um die Ecke kein Tiger mehr rennt, aber es ist einfach ganz physiologisch. Und
wir haben die gleiche Reaktion beim Tiger von damals, wie wir es jetzt haben, wenn der Chef uns stresst, wenn wir zu viel zu tun haben, wenn wir, keine Ahnung, Deadlines einhalten müssen und so.
Genau, ne? Richtig. Also der Körper, der bereitet sich auf diesen Kampf vor und alles, was unnötig ist, wie zum Beispiel Stoffwechsel oder so, ja, darauf achtet der Körper in dem Moment nicht. Deshalb kann es auch sein, dass man Verdauungsprobleme hat und unsere Wahrnehmung verschärft sich wirklich auf das Problem. Das heißt, wir kriegen auch so einen Tunnelblick und all diese Reaktionen folgen halt. Und an sich, kurzzeitig ist es ja kein Problem, wenn wir eine Belastung haben, aber wenn wir, also und danach müssen wir uns halt wieder erholen. Aber wenn der Stress sich türmt und es gibt keine Erholungsphasen und die werden immer, immer kürzer, dann dieser chronische Stress, der kann sehr gesundheitsgefährdend sein.
Und oft machen wir uns aber den Stress ja auch selber, indem wir diesen ganzen Stress, den wir in der Uni oder auf der Arbeit oder so vielleicht haben, mit nach Hause nehmen in unserem Kopf, ne?
Ja.
Also wir denken ja dann den ganzen Tag, den ganzen Abend vielleicht noch an den Stress und machen ihn ja dann wieder damit, indem wir ihn immer wiederholen in unserem Kopf.
Genau, wir aktivieren ihn immer wieder und oft merken wir das gar nicht. Es ist wie so ein Autopilot, der immer, also oder so eine Sendung, die immer im Nebenbei läuft. Ja.
Eine Sendung, oh Gott. Sendung. Aber eine unangenehme Sendung.
Eine unangenehme Sendung, ja. Nicht unsere Sendung.
Nicht unsere, genau. Nicht unsere Sendung. Wir haben hier eine angenehme Sendung und wollen über Entspannung sprechen. Okay, also wir haben jetzt festgestellt, eigentlich ist Stress ja gar nicht schlimm. Also jetzt im ursprünglichen Sinne. Wir müssen entweder rennen oder gegen den Tiger kämpfen. Das ist erstmal eine gute Sache.
Genau, es schützt uns. Es ist, ja.
Und dann ist es im zweiten Schritt quasi auch eine Bewertungssache, wie wir den Stress sehen. Ne? Weil ganz ohne Stress leben, stelle ich mir auch wahnsinnig langweilig vor. Also den ganzen Tag in der Hängematte liegen, da würde ich sterben vor Langeweile.
Ja, und es hilft uns ja auch, wenn wir irgendwelche Aufgaben haben, die wichtig sind. Stress, was ich eben gesagt habe, diese Fokussierung, wir blenden alles aus und können auch Aufgaben erledigen. Es pusht uns nochmal. Also es hat auch positive Auswirkungen. Ja.
Also es geht tatsächlich nicht hier darum, den Stress einfach irgendwie abzuschalten. Mhm. Was tatsächlich auch gar nicht geht.
Nein, das geht nicht.
Und nicht erstrebenswert ist. Ja. Also wie gesagt, wir machen am Ende nochmal eine ganz konkrete Übung, die ihr dann machen könnt, wenn ihr gerade ganz besonders gestresst seid. Es gehen aber ja auch so kleine Sachen. Also es gibt ja auch zum Beispiel verschiedene Firmen, die auch schon gemerkt haben, Achtsamkeit ist tatsächlich wichtig für meine Firma, weil sie dann besser arbeitet. Ne?
Ja, genau. Große Firmen wie SAP zum Beispiel oder die Deutsche Bahn bieten ihren MitarbeiterInnen Kurse an, wo sie Achtsamkeit üben können.
Und was wird da zum Beispiel so gemacht?
ganz konkrete Atemübungen, so kurze Übungen, dass man 3 Minuten Atemübungen macht, Gehmeditation oder Bodyscan, das werden wir hier auch nochmal haben.
Ja. Ich freue mich. Gibt es denn bestimmte Berufsgruppen, die da besonders unter dem Stress leiden, also eben auch gesundheitlich leiden?
Ja, also Gruppen, die mit Menschen in arbeiten, also helfende Berufe. Also die ersten Studien zum Thema Burnout wurden bei Sozialarbeiterinnen durchgeführt. Also es sind immer Berufe, wo es eine emotionale Arbeit hat. Ja. Oder auch Ärzte und Krankenschwester. Das sind Berufe, Psychologen auch.
Ja. Und wie kommt das?
Naja, in dem Moment, wo man dem anderen so sehr helfen will und diese emotionale Arbeit, das ist ja schon mal was anderes, als wenn man einen Bürojob hat, man hat irgendwelche Zahlen. Da fühlt man mit und vergisst sich auch ganz oft dabei. Also man verliert sich total in dem Leid des anderen. Das ist eine große Gefahr. Und viele können das dann nicht abgrenzen. Das, was du eben schon angesprochen hast, sie nehmen es mit nach Hause.
Und wie kann man sich abgrenzen? Weil es ist ja oft so, Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, die als Sozialarbeiterinnen arbeiten oder so, die wollen das natürlich anderen helfen, logischerweise.
Genau.
Und diese Menschen sind auch oft ganz besonders empathisch. Also wie kommt man da raus? Weil abgrenzen klingt schwer.
Ja, was man dieses Mitgefühl, was man für die anderen hat, muss man für sich auch kultivieren, Selbstmitgefühl. Das ist genauso wichtig wie das Mitgefühl für andere. Aber das wurde ja oft vergessen. Aber jetzt gibt es immer mehr auch Programme, Übungen, wo man dieses Selbstmitgefühl kultiviert, wo man weiß, wenn ich mich heute 8 Stunden lang mit meinem Klienten beschäftigt habe, mit ihm gearbeitet habe, dann muss ich danach, also wir nennen das Psychohygiene, mich auch um mich kümmern. Ja, und es gibt auch Techniken, zum Beispiel, jetzt erzähle ich mal ein bisschen von meiner Arbeit.
Ich bitte darum.
Mit Patienten spreche, ja, und ich merke, es ist gerade schwierig, es ist sehr, sehr emotional, dann komme ich auch wieder zurück zu meinem Atem. Wie fühle ich mich gerade? Oder ich stelle es mir manchmal, wenn es sehr, sehr emotional wird, auch so Techniken, dass man sich vorstellt, da ist eine Glasscheibe dazwischen, damit es einen nicht so sehr berührt, dass man immer noch weiterarbeiten kann. Und es kann auch helfen, mit Kolleginnen sich auszutauschen.
Aber ich muss nochmal auf dieses Selbstfürsorge-Thema zurückkommen. Ich höre gerade ein schönes Hörbuch von Chrissy Neff, die eine Selbstfürsorge-Päpstin quasi ist aus den USA, glaube ich. Mhm. Und die hat da auch so ganz viele verschiedene Selbstfürsorge-Übungen, weil wenn man das Wort noch nie gehört hat in seinem Leben, dann weiß man, glaube ich, nicht so genau, wie man sich selbst Fürsorge schenken kann, außer ich nehme jetzt mal ein heißes Bad.
Mhm.
Also wie kann ich diese Psychohygiene genau erreichen? Kannst du uns da helfen?
Also ganz konkret fange ich immer basal, esse ich gesund, kümmere ich mich da genug um mich, mache ich Sport, schlafe ich genug? Das sind wirklich so die Basics. Und das vergessen viele oft, ja. Sie machen dann Überstunden, machen das nicht. Und dann mal gucken, das ist ja dann auch mal unterschiedlich, wem was hilft. Bei mir hilft zum Beispiel Meditation, Achtsamkeit, solche Übungen. Für andere ist es Malen, Singen, diese ganzen Hobbys. Vielleicht als Bild nochmal ein Gedicht, was ich letztens auch in diesem Zusammenhang mit Selbstfürsorge oder so eine Metapher kennengelernt habe, ist eine Schale im Vergleich zu einem Kanal. Ja? Ein Kanal, das Wasser, das fließt ja rein und fließt dann einfach so durch und gibt immer. Und eine Schale, da ist so das Bild, erst wenn die Schale voll gefüllt ist, also man wirklich ausreichend viel hat, dann gibt erst das Wasser so ab. Weißt du, was ich meine? Also, dass man erst gibt, wenn man wirklich ausreichend hat, aus der Fülle herausgibt.
Oh, ist das schön. Das ist ein schönes Bild, was man tatsächlich so im Alltag nicht so auf dem Schirm hat. Das finde ich total gut. Also jetzt sagen wieder, könnte ich mir vorstellen, manche, naja, Sport, gut essen, das weiß ich ja alles. Das ist ja jetzt alles nichts Neues. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwie super traurig bin und ich war aber beim Sport und habe gut gegessen, wie kann ich mich selber noch ein bisschen um mich kümmern? Also das, was du mit deinen Klienten und Klientinnen machst quasi, wie kann ich mir selber das geben? Geht das?
Im Alltag immer wieder Pausen einlegen, ja, dass wir uns nicht so sehr verlieren in unseren Aufgaben. Also immer mal wieder reinchecken, wie fühle ich mich gerade, wie geht's mir, was ist mein Bedürfnis? Und nicht immer so sehr gucken, was kann ich den anderen irgendwie geben, wie kann ich mich um die anderen kümmern? Mal schauen, was brauche ich denn gerade? Und ich glaube, das vergessen die meisten. Also das ist irgendwie so, ich ziehe meinen ganzen Tag irgendwie durch und dann am Ende des Tages, wenn ich eigentlich eh schon total fertig bin, dass ich mich dann irgendwie kümmere. Und ich finde, die kleinen Pausen im Alltag sind eher wichtig.
Sehr schön. Und oft ist es aber auch so, wenn ich zum Beispiel nochmal auf die Uni zurückkomme. Ja, das kann ja auch sehr emotional sein, ohne dass man jetzt quasi auf jemanden speziell fokussiert ist. Wenn man eine große To-Do-Liste hat, wenn man sich teilweise auch über strukturelle Probleme aufregt und dann hat der Prof keine Zeit gehabt, dann ist mein Masterthema nicht angenommen worden, weiß der Teufel. Dass man, wenn man sich mit den Problemen beschäftigt, habe ich oft den Eindruck, man den Stress vergrößert. Also ich habe manchmal in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, wenn ich über meinen Stress rede, wird er größer.
Wenn du nur noch über deinen Stress redest, ja, und keine, ich glaube, das ist, ja, wenn man sich zu sehr darauf fokussiert und ganz vergisst, dass auch noch anderes da ist.
Also wenn ich zum Beispiel zu dir komme und sage, und die ganze Zeit dich volltexte mit meinem Problem, was machst du dann mit mir?
Ich würde natürlich erstmal zuhören, aber dann würde ich sagen, hey, stopp, was ist denn noch außerhalb deines Stresses da? Weil das ist dieser Tunnelblick, das, was wir von dieser Stressreaktion eben gerade gehört haben, ja. Du bist nur noch dabei und dann würde ich fragen, aber es gibt doch noch andere Dinge, den Blick ein bisschen ausweiten und Distanz dazu zu bekommen, was ja die Achtsamkeit uns auch ein bisschen lehrt, ja. Einen Schritt zurückzutreten und nicht nur noch da drin zu sein.
Aber wie geht das? Weil wenn man da so drin ist, in diesem Teufelskreis, ist es ja sehr schwer, diesen Schritt zurückzutreten. Also wenn ich sage, ja, es ist halt alles Kacke gerade. Wie komme ich da raus?
Also wenn man wirklich gerade total, also von der Skala von 0 bis 10 emotional irgendwie bei einer 70 ist oder so, dann würde ich wirklich Techniken sagen, okay, stopp, wir gehen jetzt mal raus, ja. Also ich mache da manchmal so wirklich, wir klopfen uns mal ab oder so, kaltes Wasser. Also wenn es wirklich, ne, dass man so gar nicht
mehr... Du würdest mir in einmal kaltes Wasser ins Gesicht schütten.
Nein, ich würde meine Freundin ins Bad, ich so, komm, du machst jetzt mal kaltes Wasser drauf, damit du mal wieder ein bisschen runterkommst, ja. Und dann kann man, wenn man so sich ein bisschen beruhigt hat, dann kann man auch den Blick irgendwie ausweiten.
Hast du da irgendwie so eine Art Fragenkatalog, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass eben nicht alles Kacke ist? Weil ganz oft ist es so, irgendwer steigert sich in so Pipifax rein, aber tatsächlich ist sein Leben generell eigentlich in Ordnung. Mhm. Weißt du, um die Perspektive so ein bisschen zu ändern, hast du da irgendwelche Tipps und Tricks?
Also ich würde immer erstmal ein bisschen so herangehen, so, ja, okay, ich kann es verstehen, ne? Also so subjektiv, das ist ja auch immer subjektiv, wirklich, daran liegt ja auch das Problem, ja, wie Leid wahrgenommen, aber ich habe keinen Fragenkatalog, also ich mache das immer individuell, dass ich frage, ja, aber schau doch mal, wie ist es denn in anderen Bereichen? Vielleicht so eine Frage, ja, wie ist es in anderen Bereichen? Mit der Familie, Freunde oder so, dein Leben besteht ja nicht nur aus der Uni.
Mhm. Okay, also tatsächlich einfach mal gucken, irgendwie, wie es sonst so aussieht, wenn man sich gerade auf irgendein Problem eingeschossen hat und sich vielleicht auch mal ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen, was eigentlich alles schön ist.
Genau.
Was gibt es denn da so für Möglichkeiten? Weil dann sage ich so, oh ja, mein Hund ist süß und bums, bin ich wieder beim Problem. Also weißt du, wie kann ich mich denn dazu selber vielleicht konditionieren oder kriegen, mich mal eher mit den schönen Sachen zu beschäftigen, um mich abzulenken von all dem Stress, in den ich mich womöglich vielleicht selber reingebracht habe.
Ja, es gibt ja diese, dass man so abends so ein Dankbarkeitstagebuch schreiben kann, nochmal aufschreiben kann, was für drei, vier Dinge, für die man einfach dankbar war, die am Tag passiert sind. Und das ganz bewusst. Ja. Das kann man entweder am Abend machen oder tagsüber. Das lenkt nochmal den Fokus auf Positives.
Vielleicht die Situation auch nochmal anders bewerten? Weil vielleicht ist ja gar nichts Schlimmes passiert.
Ja.
Kennst du genau. Das, dass man selber denkt, das war ja furchtbar. Und wenn man einen Schritt zurückgeht, denkt, naja, Herrgott, so schlimm war es eigentlich auch nicht.
Wie würde deine beste Freundin das zum Beispiel sehen? Ja, würde sie es genauso bewerten? Oder wenn du das jetzt einem Freund irgendwie erzählen würdest und der braucht Hilfe, was würdest du ihm sagen? Und meistens fällt da die Bewertung ganz anders aus.
Mhm. Ja. Also wir haben jetzt auf jeden Fall festgestellt, auch emotional abgrenzen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Kollegin, ein Kollege oder Kommilitone oder so zu euch kommt und euch vielleicht voll heult, weil er oder sie ein großes Problem hat, dann zuhören natürlich, klar, empathisch wollen wir alle sein, gute Freunde und Freundinnen auch, aber eben auch abgrenzen und sich nicht so reinsaugen lassen von dem anderen. Ne?
So mitreißen lassen auch.
Mhm. Und dann zusammen spazieren gehen.
Genau.
Okay, was können wir noch machen, um uns zu kümmern und was hilft noch so gegen den Stress?
Ich habe ja eben schon vom Alltag gesprochen, sich kleine Pausen reinsetzen. Es gibt jetzt mittlerweile so Apps, die man sich installieren kann auf dem Laptop, der einem jede Viertelstunde so einen kleinen Alarm einbaut, dass man dann eine kleine Pause macht. Oder, was ich auch oft empfehle, ist, wenn die Kollegen zum Beispiel auf der Arbeit rauchen gehen, dass man auch aufsteht und eine Pause macht. vielleicht jetzt nicht mit den RaucherInnen, aber rausgeht irgendwie und einfach frische Luft schnappt, ja, und nicht einfach den ganzen Tag dort sitzen bleibt und sich dann wundert, warum man am Ende des Tages dann so verspannt ist. Kurze Auflockerungsübungen, kurze so Stretching, Dehnübungen, ja, wieder mal Kontakt nehmen zum Körper, dass der nicht einfach nur da sitzt und der Kopf arbeitet die ganze Zeit.
Mhm. Jetzt gibt es ja auch immer so Übungen, die man machen soll vom Monitor und so, aber ich, ganz ehrlich, ich kenne kaum jemanden, der das tatsächlich macht, weil man sich immer so ein bisschen albern dabei vorkommt. Sollte es tatsächlich mehr Firmenangebote geben für sowas?
Ja, ja. Die haben am Ende, die Firma, die gewinnt ja auch davon. Also wenn es den MitarbeiterInnen gut geht, sie gesund sind. Wir haben ja in der ersten Folge auch darüber gesprochen, dass Achtsamkeit sich auch auf das Immunsystem positiv auswirkt. Weniger Krankheitstage. Letzten Endes, der Arbeitgeber hat auch was davon.
Also, liebe Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, hört auf uns. Mehr Achtsamkeit im Alltag ist gut quasi. Am Ende für eure Bilanz auch. Manchmal weiß man ja sogar, dass demnächst eine stressige Phase kommt. Also zum Beispiel, die Klausuren stehen an oder die Hausarbeiten müssen abgegeben werden oder drei Kollegen sind im Urlaub und ich muss irgendwie deren Job mitmachen oder weiß der Teufel was. Manchmal weiß man ja, oh wei, die nächsten 8 Wochen oder so werden stressig. Kann man sich darauf irgendwie vorbereiten?
Ja, man kann sich vorbereiten, indem man sich das Leben wirklich so einfach wie möglich macht. Also wenn man jetzt weiß, man kann nicht kochen, ja, dann kann man sich auch, kann man fragen, ob jemand einem was vorbeibringen will. Oder man bestellt sich so Kochboxen, die, wo schon alles vorbereitet ist. Oder fragt nochmal die Eltern, ob sie was vorbeibringen können. Also da rate ich wirklich, sich so viel Unterstützung wie möglich zu holen, ja. Auch bei Müttern zum Beispiel oder gerade auch alleinerziehende Mütter oder so, da empfehle ich auch immer so nochmal nachzufragen, können Freunde aushelfen oder so, dass man auch einfach mal eine Ruhe haben kann, eine Ruhepause haben kann, sich da wirklich erholen kann auch. Ja.
Man muss die Ruhepausen, glaube ich, auch wirklich planen und ernster nehmen, weil ich glaube, viele, ich auch oft, du wahrscheinlich auch,
ja,
dass man sich dazu zwingen muss, die Ruhepausen genauso ernst zu nehmen wie irgendein Meeting oder so. Ne?
Ja, ich hole dann manchmal auch immer echt so einen Wochenplan mit meinen Patientinnen raus und dann wird die Pause eingetragen, wie du schon sagst, wie ein Meeting. Ja, weil wenn man das selbst macht, dann am Ende des Tages, dann sagt man, oh, die Aufgabe ist doch so wichtig und dann bleibt nie Zeit für die Ruhe, für die Erholung. Und dann ist Motivation auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man sich immer wieder sagt, ich wollte das doch schaffen, ich wollte das Studium, das war mein großes Ziel, dass man sich immer wieder motiviert, sich die Frage stellt, warum, ja, warum mache ich das eigentlich? Es war ja eigentlich, ich habe mir das ja ausgesucht auch.
Ja, bei mir funktioniert tatsächlich das Ganze auch mit, ich kann es ja auch lassen.
Stimmt.
Und das will ich aber nicht.
Ja.
Weißt du,
genau.
Also ich will es ja nicht lassen, also mache ich es und dann wird der Stress kleiner. Es ist manchmal ganz interessant, dass man mit einem Gedanken quasi die Grundsituation ändern kann.
Total, ja. Dann würde ich auch sagen, viele haben einen sehr hohen Anspruch auch an die Aufgaben. Also wenn es gemacht werden muss, dann muss es 1000% gut gemacht werden. Und dann sage ich auch so, nee, es muss auch nicht 100%. Manchmal reicht auch 70%. Ja? Und das ist auch schon ganz, ganz viel.
Also Perfektion setzt einen auch unter Psychodruck.
Total, ja. Also wenn man sehr perfektionistisch ist, dann macht man sich ja diesen eigenen Druck nochmal. Ja.
Better done than perfect, sag ich.
Ja, genau. Und einfach dafür sorgen, dass man irgendwie auch gute Laune hat. Also wenn man das vorher schon weiß, sich Belohnungen einfach auch einzuplanen. Wenn ich eine Woche lang für eine Klausur gelernt habe, ja, dass ich mich mit einem guten Essen irgendwie belohne oder einen Film schaue mit Freunden. Also immer wieder Belohnung. Belohnung funktioniert viel, viel besser als Bestrafung. Das wissen wir.
Und trotzdem machen wir aber manchmal verurteilende Gedanken uns selber, ne?
Ja, immer wieder. Also wir nennen das so den inneren Kritiker, ja.
Genau. Wie kann ich dem begegnen? Hast du da auch noch ein paar Hinweise?
Erstmal ihn auch wahrzunehmen, weil er will uns ja auch pushen. Er will uns, er hat auch eine Funktion, ja. Den wahrzunehmen und zu sagen, hey, ich weiß, warum du da bist, aber so eine Gegenfigur dann schaffen, also eine wohlwollende Figur. Auch den inneren Schweinehund, der darf auch mal da sein, ja. Auch in schwierigen Phasen. Also wenn man wirklich so viel gelernt hat und man kann nicht mehr, dann ausruhen, ja. Und diese Stimmen einfach auch stärken, einfach immer wieder reinhören. Was sagen die eigentlich gerade?
Also ich brauche neben dem inneren Kritiker vielleicht auch noch irgendwie eine Stimme, die sagt, ist schon okay, bestell dir halt mal eine Pizza.
Genau.
Jetzt ist es ja aber auch so, dass jeder ein anderes Stressgefühl hat, ne? Also wenn zum Beispiel ein Kollege irgendwas sagt, geht der eine hoch und der andere nicht. Der, also bei dem ist es wiederum irgendein anderer Trigger, ne, der einen wirklich total unter Druck setzt oder stresst. Wie kann ich denn rausfinden, was es bei mir ist oder was denn hier jetzt eigentlich das Problem gerade ist?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich mache das mit Patienten immer so oder auch wenn ich mal selbst irgendwie ein Problem habe, ich schaue mir die Situation nochmal genau an. Was war genau der Auslöser? Also wirklich nur nochmal reingehen und analysieren. Und was war die Reaktion? Also was wurde in dem Moment gedacht? Gefühlt, also was kam für Gedanken, Gefühle und Körperreaktion. Und dann kann man das so schön aufteilen wie in so einer Ampel. Also im grünen Bereich, also was sind so Gedanken und Auslöser, die noch okay sind. Also es gibt ja diesen positiven Stress, von dem wir gesprochen haben. Und was gerät schon langsam in den gelben Bereich? Also da, wo man noch denkt, ja, man kann es noch managen, aber nicht zu viel. Und was ist dann wirklich der absolute Trigger? Also für den einen ist es irgendwie eine E-Mail vom Chef oder ein Gespräch mit dem Chef und für den anderen was ganz anderes. Und wenn man dann weiß, was so seine persönliche Triggerliste ist, dann kann man überlegen, welche hilfreichen Gedanken könnte man dann einsetzen, welche Übungen kann man machen, je nachdem, was für ein Trigger das ist.
Auch um sich selbst zu trösten vielleicht, weil man weiß ja dann, da sind wir auch wieder bei der Selbstfürsorge, man weiß ja dann, okay, immer wenn das passiert, dann reagiere ich halt ein bisschen emotional.
Genau.
Das ist dann vielleicht auch okay, aber ich kann mich darauf irgendwie vorbereiten. Ne?
Ja.
Und da gibt es ja eben ganz verschiedene Sachen, wirklich auch ganz kleine Sachen.
Ja, ganz kleine Übungen, wie zum Beispiel sich nochmal aufrecht hinsetzen, wirklich mit den Füßen Kontakt auf den Boden, um sich zu erden, ja. Und dann auch eine kurze Atemübung. Also man kann ja kurz die Hände auf den Bauch legen und nochmal richtig in den Bauch reinatmen, ja. Das sieht auch keiner, wenn man das irgendwie am Schreibtisch macht, auf der Arbeit.
Ich habe mal von einer Kollegin den Tipp bekommen, ich soll mal meine Gesichtsmuskeln entspannen. Das war
so Gesichtsyoga oder wie?
Ja, also ich sollte die einfach nur entspannen. Also nicht lächeln, gar nichts machen. So wie wir fassen uns direkt ins Gesicht.
Ja.
Und das war ganz interessant, weil ich habe gemerkt, in dem Augenblick, wo ich die ganze Mimik rausnehme, wird auch der Rest des Körpers irgendwie so
entspannt.
Alles. Ja. Das ist ganz verrückt. Man guckt halt doof dabei.
Ja.
Muss man immer heimlich machen.
Ja, das kann man machen. Oder man kann bewusst einfach auch leicht lächeln, ja. Also wenn einem gerade auch nicht danach ist, weil es gibt ja einen Zusammenhang, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr sitzt so ganz eingesunken, das macht was mit eurer Stimmung, als wenn man ganz gerade aufrecht sitzt, ja. Dieses Embodiment nennt man das dann auch. Also der Zusammenhang zwischen dem Körper und wie wir uns fühlen, was für Gedanken wir haben und kurz lächeln einfach.
Das ist auch dieses Fake it till you make it, ne?
Ja, so ein bisschen. Ja, genau. Andere kleine Pausen. Ah ja, die Toilette. Es ist das stille Örtchen. Wenn wirklich gar nichts mehr geht, es bricht alles zusammen, dann geht man einfach auf die Toilette, das stille Örtchen und hat wirklich seine Pause und nimmt sich diese Pause auch. Also das kann man immer machen.
Und da kann man übrigens auch heimlich seine Gesichtsmuskeln entspannen. Ja. Das sieht dann auch keiner, dass man aussieht wie eine Kröte. Ich habe auch mal gelesen, dass man sich in so eine Powerpose stellen kann.
Ja.
Also so wie Superman.
Mhm. Da gab es eine Studie zu Menschen, die ein Bewerbungsgespräch haben. Also die Gruppe, die Powerposing gemacht hat, also diese Superman-Pose. Ich glaube mindestens aber auch eine Minute oder so oder 2 Minuten.
Damit es im Gehirn ankommt.
Genau,
ne?
Es muss ankommen. Also ganz kurz geht das nicht. Im Vergleich zu einer anderen Gruppe, die das nicht hatte. Diejenigen, die diese Superman-Pose hatten, haben besser performt im Bewerbungsgespräch.
Also nur nochmal, falls ihr euch nicht vorstellen könnt, was jetzt die Powerpose ist. Also man macht die Arme so hoch, wie als wäre man so super stark, als würde man jemandem seine Muskeln zeigen quasi. Und dann muss man so verharren,
genau,
damit quasi dieses Ich-bin-stark-Ding ins Gehirn sickert.
Ja, am besten noch ein Lächeln einladen auf die Lippen, ja. Und wir haben das, weil wir das damals im Studium hatten, diese Powerposing, wir haben das vor den Klausuren gemacht. Alle haben sich hingestellt, Powerposing für 2 Minuten und dann haben wir die Klausuren angefangen.
Ach, ist das schön.
Ja.
Solche Sachen müsste man auch immer auf Arbeit mal machen.
Ja.
Oder eben, wenn es noch nicht so etabliert ist, dann heimlich auf der Toilette.
Ja.
Und man kann sich ja auch motivieren, sagen manche, indem man sich selber einfach sagt, ich schaffe das jetzt.
Genau.
Also auch wenn man vielleicht, das fühlt sich manchmal an, als würde man sich belügen. Ne? Weil wenn man eigentlich das Gefühl hat, ich schaffe es wahrscheinlich nicht oder ich habe nicht genug geübt für die Klausur oder so, wenn man dann sagt, ich schaffe das jetzt, das ist ja erstmal dann, das, weißt du, es matcht nicht so.
Für einen kurzen Moment, aber dann, es matcht erst nicht so, aber dann passt es dann auch wieder. Ne? Dann, man holt sich ja auch wieder raus und dann passt man sich ja dem erstmal wieder an, ja. Aber wenn man nur wieder da drin fährt, dann kommt man wieder in diesen Teufelskreis, ja.
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, wo ich meinte, wenn ich die ganze Zeit darüber erzähle, dass ich gestresst bin, dann macht mein Körper diesen Stress auch
ja.
So. Also dann sitze ich auch so, oh, ich bin so müde und gestresst. Alle wollen was von mir und so.
Ja.
Und das kann man bewusst ändern, also quasi zurückkehren.
Genau, weil Gedanken, Körper und Verhalten, die sind wirklich, wir malen da meistens immer so ein Dreieck auf, die hängen aneinander. Und dann muss man jetzt gucken, wo kann man quasi den Fuß so in die Tür reinsetzen. Und das, was du sagst gerade, ist über den Gedanken. Ja, also ich denke etwas anderes und das beeinflusst auch mein Gefühl und mein Verhalten. Ja, also das Verhalten, wenn du noch die Power-Posing-Position hast, ja, das beeinflusst das alles.
Ah, ich kann also auch über beide Türen reinkommen, indem ich die Power-Pose mache, lächle und mir sage, ich schaffe das.
Ja.
Okay. Damit kann man sich quasi austricksen.
Genau.
Oder man hört einfach auf, sich da so reinzusteigern. Oder eben auch sich mal einen Tee machen oder so.
Ja. Kurz aufstehen, einen Tee machen, auch wieder eine Pause und auch warten, während das Wasser kocht. Ja, nicht gleich wieder irgendwie sich andere Aufgaben angucken.
Nicht das Smartphone checken, während das Wasser kocht, sondern wirklich mal achtsam einen Tee trinken. Wie trinkt man denn achtsam eigentlich einen Tee?
Man lädt alle Sinne dazu ein. Man riecht nochmal genau, was ist da eigentlich? Ist das ein Minztee, ein Kamillentee? Man schmeckt nochmal ganz, ganz intensiv, was für einzelne Geschmäcker entfalten sich da in dem Moment. Ja, schmeckt süß, bitter ein bisschen. Ja.
Und wenn wir im Laufe des Tages all das bedenken und all das machen und uns manchmal vielleicht auch auf dem Klo einfach verstecken, dann ist ja der Tag auch irgendwann vorbei und dann können wir abends uns Zeit nehmen für eine ausführliche Übung, die uns Mai Hyung jetzt mitgebracht hat. Und zwar nämlich welche?
Eine Tiefenentspannung.
Eine Tiefenentspannung. Wunderbar. Dann hole ich mal wieder meine Klangschale raus. Und muss man dafür sitzen, stehen, liegen?
Diese Übung kann man am besten im Liegen machen.
Okay. Schön. Also dann wirklich abends, wenn man richtig Zeit hat, sich vielleicht eine Kerze anmacht und mit sich vielleicht alleine ist. Ich glaube, wenn da jetzt jemand im Zimmer ist, würde der
das wird stören. Also es sollte ungestört sein.
Ja. Okay, gut. Dann machen wir jetzt eine Tiefenentspannung, wenn wir zu viel Stress im Alltag haben, auf der Arbeit oder in der Uni.
Diese Übung ist eine Tiefenentspannung. Leg dich auf den Rücken. An einem Ort, an dem du ungestört bist und mach es dir bequem. Auf einer Matte, auf dem Boden oder auf deinem Bett. Nimm gerne eine leichte Decke, wenn du magst. Und nun erlaube deinen Augen eine Pause und schließe sie sanft. Nimm dir einen Moment Zeit, um dir deines Atems bewusst zu werden. Wie du ein- und ausatmest. Beobachte deine Bauchdecke, wie sie sich beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper und nimm wahr, wo dein Körper die Matte oder dein Bett berührt. Lass deinen Körper mit jeder Ausatmung ein bisschen tiefer in die Matte oder das Bett sinken. Mit der Einatmung bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Stirn. Mit der Ausatmung entspannst du deine Stirn. Lasse hier alle Anspannungen los. Wenn wir uns sorgen, verärgert oder irritiert sind, runzeln wir oft die Stirn und verspannen uns dabei. Gib deiner Stirn nun eine Pause. Spüre, wie sich die Spannungen mit jeder Ausatmung noch mehr auflösen. Mit der nächsten Einatmung bringst du deine Aufmerksamkeit zu deinen Augen. Mit der Ausatmung entspannst du deine Augen. Lasse alle Spannung in den Muskeln im Augenbereich los. Während des Tages müssen unsere Augen vieles leisten. Sie gucken ständig auf irgendwelche Bildschirme und arbeiten andauernd. Lasse die Augen nun endlich zur Ruhe kommen und sende ihnen deine Dankbarkeit. Einatmend, bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Mund. Ausatmend, entspannst du deinen Mund. Lasse alle Spannung um deinen Mund los. Spüre, wie sich auch die Anspannung in deinem Kiefer immer weiter löst. Auch die Wangen sind nun ganz entspannt. Falls sich deine Aufmerksamkeit von Zeit zu Zeit von deinem Atem und deinem Körper entfernen, ist das völlig normal. Wenn du es bemerkst, nimm es sanft an und kehre mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu dem Körperteil, auf das du dich konzentrieren willst. Einatmend bringst du dein Bewusstsein zu deinen Schultern. Ausatmend entspannst du die gesamte Schulterregion. Lass deine Schultern tief in die Matte oder das Bett sinken. Während des Tages laden wir so viel auf unsere Schultern. Nun haben wir die Zeit, für sie zu sorgen und sie zu entspannen. Lasse mit jeder Ausatmung alle Spannungen, die sich angesammelt haben, abfließen. Einatmend bringst du deine Aufmerksamkeit zu deinen Armen. Ausatmend entspannst du beide Arme. Lasse die Arme mit jeder Ausatmung immer tiefer sinken. Oberarme, Unterarme, Hände und jeden einzelnen Finger. Einatmend wanderst du mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Bauch. Beobachte wieder, wie sich die Bauchdecke mit jeder Einatmung hebt und mit jeder Ausatmung senkt. Beobachte nur und lass den Atem und die Bewegung deines Bauches einfach geschehen. Mit jedem Atemzug wird deine Atmung ruhiger, langsamer und tiefer. Und du entspannst dich mehr und mehr. Einatmend bringst du deine Aufmerksamkeit zu deinen Beinen. Ausatmend entspannst du beide Beine. Lasse alle Anspannungen in den Beinen los. Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Waden, Knöchel, Füße und jeden einzelnen Zeh. Einatmend nimmst du deinen ganzen Körper wahr. Ausatmend entspannst du den gesamten Körper. Mit jeder Ausatmung fühlt sich dein Körper entspannter und gelöster an. Verweile noch einen Moment in dieser wohligen Entspannung. Spüre noch einmal den Kontakt zwischen deinem Körper und der Matte oder dem Bett. Wenn du bereit bist, kannst du dich behutsam bewegen, vielleicht auch ein bisschen strecken und öffne langsam deine Augen.
Vielen Dank, das war sehr, sehr schön, Mai Hyung. Hat uns eine Tiefenentspannung präsentiert an dieser Stelle. Wir haben eben eine Klangschale gehört. Du kannst Klangschale spielen.
Ja, ich habe es gelernt, ja.
Wie ist denn das? Wie lernt man denn Klangschale spielen?
Also es war so, dass ich habe das in einem vietnamesischen Kloster gelernt und eine Nonne hat mir das gezeigt, an einer ganz, ganz großen Klangschale. Also die ist sehr, sehr groß gewesen. Und es ist so, dass sie es erst gezeigt hat und da waren viele Leute da und dann ging die Klangschale rum und jeder musste mal sich so vor allen anderen mal zeigen, wie das geht. Ja. Und es ist so, dass man, wenn man die Klangschale in der Hand hat, dass man sie erstmal mit aufweckt, also so kurz so an
Bing.
Damit sie quasi wach ist auch, ja. Und es hilft auch, dass alle anderen Bescheid wissen, oh, da kommt gleich ein Klang der Klangschale. Und dann sprechen wir nochmal wir nennen das Gatha, das ist wie so ein Merksatz quasi, dass wir Körper und Geist jetzt wirklich vereinen und dass wir mit diesem Klang der Klangschale, der jetzt ausgesendet wird, allen Menschen auch irgendwie helfen wollen, ja. Und dann mit dieser Konzentration lädt man dann die Klangschale ein, also ganz in Einheit und Konzentration, also nichts, was man nebenbei macht.
Sehr schön. Vielen Dank. Wir hoffen sehr, dass ihr ein bisschen entspannt seid, ein bisschen auch für euren Alltag was mitgenommen habt, gegen Stress in der Uni oder bei der Arbeit.
Deutschlandfunk Nova.
Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.